So, liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Geschwister am Telefon, herzlich willkommen zum heutigen Sonntag. Unser Textwort heute kommt aus dem Buch Prediger oder wie es hier in der Luther auch benannt wird, Kohelet. Und es ist von Salomon geschrieben, dem Sohn Davids. Bisschen leiser vielleicht, Kunden? Ich höre mich immer noch selber so. Ja. So, wer nichts hört, schmeißt ein Gesangbuch in Richtung Conny, der macht das ein bisschen lauter. Also, wo war ich? Salomo, der Sohn Davids. Von dem haben wir das Buch der Sprüche und das Buch des Predigers. Und wenn man ein Hauptthema benennen müsste, dieser beiden Bücher, dann wäre es wohl, wie man ein Leben lebt, wie man Weisheit findet, wie man ein gutes Leben lebt. Gleich im allerersten Vers, wer das liest, dem fällt vielleicht eine Frage ein, die sich jeder von uns schon mal gestellt hat. Da heißt es, ich übersetze mal frei, ich habe alles gesehen in meinem Leben. Ich habe gesehen, dass ein Gerechter vor seiner Zeit stirbt. Ich habe gesehen, dass ein schlechter Mensch das, was wir Glück nennen als Menschen, erfährt und ein langes, reiches, erfülltes Leben leben darf. Man könnte also anders fragen, warum passieren schlechte Dinge guten Menschen? Oder andersrum, warum passieren gute Dinge schlechten Menschen? Wir haben immer wieder Textworte, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen. Es ist also nicht nur Salomon, der diese Frage hier stellt, sondern wir finden sie in dem Psalm. Wir wissen um die Propheten, Jeremia, Habakuk. Wir wissen auch, dass Jesus in seinen Predigten darauf eingegangen ist, um diese augenscheinliche Ungerechtigkeit. Denn sind wir mal ganz ehrlich, warum fasst uns das so an, dass Leute, die Gott nicht kennen und tun, was sie wollen, sogar vielleicht erfolgreich sind, die vielleicht keine materiellen Nöte kennen? Warum sind vielleicht Ehen scheinbar mehr gesegnet, die Gott gar nicht wissen wollen, als Ehen von Christen, die zusammengestellt worden sind? Die Beispiele sind endlos. Ich könnte jetzt die ganze Predigt damit verbringen, Beispiele zu nennen. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wie kann es sein, dass jemand, der gegen uns redet, hinter unserem Rücken, damit vielleicht sogar noch davonkommt und wir weichen müssen? Warum uns das so aufregt? Weil wir im tiefsten unseres Seins, das war dieses Ich, von dem der Priester Füllkrug gerade gesprochen hat, einem System anhängen, das sich nur mit Vergeltung beschreiben lässt. Dass wenn wir Gutes tun, uns Gutes zusteht. Wenn wir Schlechtes tun, wir Schlechtes erfahren. Und wir können diesen Widerspruch, warum es manchmal genau über Kreuz liegt, nicht auflösen. In der Lesung heute haben wir den ganzen Abschnitt gehört, 15 bis 29. Beim ersten Mal hören, man kann das natürlich nicht alles so greifen, aber das bildet im Prinzip eine Sinneinheit. Und die gesamte Sinneinheit, wenn man so möchte, ruht auf dem Vers 18. Da steht er nochmal. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, entgeht dem allen. Was Salomo schon einen Vers später, dieses, denn wer Gott fürchtet, in Salomos Sprache ist das Weisheit. Jetzt habe ich das Privileg, in der Gemeinde sein zu dürfen. Wir sind reich an Lebensjahren. Und es gibt einen Unterschied zwischen der Weisheit, wie wir sie kennen, und der Weisheit, von der Salomon spricht. Die Weisheit, wie wir sie kennen als Menschen, ist, dass wenn ich gewisse Dinge vorhabe in meinem Leben als noch vielleicht jüngerer Mensch, dann könnte ich, oder wäre ich gut beraten, vielleicht mal Geschwister zu befragen, die das schon mal gemacht haben. Und kann ja mal sagen, was ich so vorhabe. Wenn sie den je nachdem, wie ambitioniert ich bin, wenn wir mit dem Lachen fertig sind, dann könnten wir sagen, was man vielleicht besser lassen sollte. Das ist Weisheit, wie wir sie als Menschen kennen. Menschen mit Lebenserfahrung. Salomo spricht hier von einer anderen Weisheit. Er spricht von der Weisheit, Gott zu fürchten. Für ihn ist es austauschbar. Gottes Furcht und Weisheit. Gottes Furcht, als ich noch ein junger Christ war, fand ich das Wort immer ganz schlimm, weil Gottes Furcht, da habe ich mal das Gefühl gehabt, das ist wie so ein Lehrer aus den 1900er Jahren, der mit dem Rohrstock durch die Klasse geht. Gottes Furcht bedeutet eigentlich nichts weiter als Gott zu kennen. Weil aus dem Kennenlernen von Gott folgt automatisch die Ehrfurcht. Hier ist nicht die Furcht gemeint, wir ängstigen uns, sondern die Ehrfurcht. Wenn ich zu einem Arzt gehe und der sagt mir irgendeine Diagnose, dann habe ich davor meistens Ehrfurcht. Weil der weiß viel besser, wovon er spricht. Der kann sich so einen Bluttest angucken und kann mir sagen, was das bedeutet. Nicht immer, aber ganz oft. Ich muss immer lachen, wenn mich in der Werkstatt der Mechaniker fragt, und wollen Sie mit das Auto gucken? Die fahren das Auto nochmal so auf die Hebebühne und dann fragen die mich jedes Mal, wollen Sie damit runter gucken? Und ich sage jedes Mal, danke. Ich erkläre es Ihnen auch jedes Mal, sage ich, ich könnte mich da drunter stellen, aber ich würde den Totalschaden nicht von einem einwandfreien Zustand unterscheiden können, vermute ich mal. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also ist diese Ehrfurcht gemeint. Nicht die Furcht vor Gott, sondern das angemessene Geben von Respekt, weil Gott ist, wer er ist. Es gibt alle Menschen, die nicht in Christus sind. Nochmal. Alle Menschen, die nicht in Christus sind, lassen sich in genau zwei Gruppen aufteilen. Vers 16, Vers 17. Jesus Christus, ich könnte jetzt lang und breit erklären, was es ist. Jesus Christus hat das viel besser gemacht. Der hat dem eine ganz eigene Parabel gewidmet, nämlich der vom verlorenen Sohn. Vielleicht, ich mache es ganz kurz zur Auffrischung. Zwei Brüder. Und beide hatten das gleiche Problem. Sie liebten ihren Vater nicht, wollten aber die Sachen des Vaters haben. Und jetzt bedienen sie sich zwei unterschiedlichen Strategien, um ihr Ziel zu erreichen. Der eine sagt zum Vater, mir steht ein Erbteil zu. Gib ihn mir jetzt, damit ich gehen kann. Wir heute lesen das und denken so, okay, der lässt sich sein Erbe vorher auszahlen. Was aber eigentlich sagt es, ich wünschte, du wärst tot. In der damaligen Kultur war das genau die Bedeutung. Ich wünschte, du wärst tot. Der Vater gibt ihm also sein Erbteil. Der Sohn zieht nicht innerhalb der Siedlung irgendwie um, sondern, wie wir lesen, er geht in ein fernes, fernes Land. Er bringt das gesamte Erbe durch. Und als er dann ganz unten angekommen ist und mit den Schweinen zusammenliegen muss, weil er nichts anderes hat und aus ihrem Napf fressen muss, hat er eine Erkenntnis. Der Vater. Bei dem ist gut sein. Der hat Knechte, die er gerecht behandelt hat. Der Sohn will gar nicht zurückgehen als Sohn. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater zurück und lass mich als Knecht anstellen. Er macht sich auf den Weg. Und dann passiert etwas, das passiert, wenn wir diese falsche Gottesfurcht haben. In seinem Kopf stellt sich die Rückkehr wahrscheinlich ungefähr wie folgt dar. So würde ich sie mir jedenfalls vorstellen. Wir kommen zurück. Der Vater ist vielleicht ein bisschen abweisend. Dann muss man auf alle Knie, also auf alle Viere runter. Und ganz intensiv um Vergebung bitten. So hätte ich mir das vorgestellt. So wäre es menschlich. Und was erlebt er? Der Vater scheinbar jeden Tag blickt aus dem Fenster und erwartet seinen Sohn am Horizont. Dann sieht er ihn, dann geht er raus, rafft seine Roben nach oben und rennt seinem Sohn entgegen, bevor er auch nur irgendwas sagen kann. Stellt er ihn nicht als Knecht an, sondern er sagt zu seinen Dienern, holt ihm ein sauberes Hemd, gebt ihm seinen Ring wieder. Mein Sohn war verloren und er ist wieder am Leben. Dass wir das richtig verstehen, dieser Ring war Zeichen dafür, dass der Sohn Geschäfte tätigen durfte im Namen des Vaters. Mehr ging nicht. Der Sohn, der also in der Vergangenheit zu seinem Vater sagte, ich will deine Sachen, ich will deinen Segen, ich will deine Dinge, die du anbietest, aber ich will dich nicht. Bereut, hält Umkehr im wahrsten Sinne des Wortes und wird wieder eingesetzt, zu Leben erweckt. Das ist das, was wir die meisten von uns von dieser Parabel sich erinnern. Aber es gibt noch einen zweiten Teil. Und der ist nicht minder wichtig. Es gibt da nämlich noch diesen Bruder. Wie wir am Ende der Geschichte feststellen müssen, auch der liebte seinen Vater nicht. Und auch er wollte nur die Dinge des Vaters haben. Seine Strategie war eine gänzlich andere. Er stellte sich in den Dienst des Vaters, erfüllte jedes Gebot des Vaters, aber nur nach außen. Hier drin regierte nach wie vor er selbst. Auch in seinem Herzen war keine Liebe für seinen Vater gefunden. Und als er nun erleben muss, wie der jüngere Sohn wieder eingesetzt wird, wie das Kalb geschlachtet wurde, schafft er es nicht in seinem Herzen, sich zu freuen. Und der Vater fragt ihn, was ist denn los? Dein Bruder war tot und er ist wieder lebendig. Und er sagt, das ist mein Erbe, was du da drin gerade verschleuderst. Das ist meins. Ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Aber du hast mir nicht meine Ziege gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Vers 17 ist der jüngere Bruder, die in Rebellion zu Gott sind, die Gott nicht kennen wollen. Wir kennen das in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, Kollegenkreis. Wir kennen diese Menschen, die vielleicht sogar aufgeschlossen sind, die es okay finden, dass wir zum Gottesdienst gehen. Aber sich Gott unterordnen? Diese Menschen, so klar müssen wir sein, rebellieren gegen den Vater. Der ältere Bruder, und das trifft für die gerade hier sitzen, wahrscheinlich viel näher ans Herz. Das sind Menschen, als Jesus Christus damals diese Begebenheit berichtete, sprach er zu den Pharisäern. Und er hat den Pharisäern im Prinzip gesagt, ihr haltet alle Gebote, ihr betet, ihr fastet, ihr geht regelmäßig zum Gottesdienst, also zum Tempel. Aber euer Herz kennt Gott nicht. Und das sind Menschen, die in der heutigen Zeit genau das Gleiche tun. Die lesen vielleicht in der Bibel, die beten, die kommen zum Gottesdienst, aber in ihrem Herzen regieren sie selbst. Sie wollen die Sachen des Vaters, aber nicht den Vater. Aus diesen beiden Gruppen, jeder von uns gehörte zu der einen oder anderen Gruppe, irgendwann mal. Aus dieser Gruppe entsteht die Kirche Jesus Christus, nämlich all jener, die frohe Botschaft hören und Umkehr halten. Die also bekennen, dass sie der Errettung bedürfen. Jetzt könnte man hingehen und sagen, und fertig. Dann habe ich verstanden. Ich habe verstanden, wie ich nicht sein sollte. Dann habe ich verstanden, ich muss Gott irgendwie kennenlernen. Und schon habe ich Weisheit. Wer bei der Lesung ein bisschen zugehört hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass Salomon davon spricht, dass diese Suche nach der Weisheit unglaublich schwer ist. Die Suche nach der Weisheit, das klingt so abstrakt, ich sag's mal anders, die Suche nach Gott in unserem Leben. Denn das ist, was Weisheit im Sinne Salomons sein soll. Die Suche nach Gott ist unglaublich kompliziert und schwierig. Warum? Die kurze Antwort: weil wir in einer gefallenen Welt leben. Die hilft euch wahrscheinlich nicht, die Antwort. Deswegen packe ich das mal ein bisschen aus. Wir leben in einer Welt, die viel, ich würde fast schon sagen, die alles dafür tut, um uns abzulenken. Die uns Dinge anbietet. Wenn man sich ein bisschen mit dem Anfang des Universums und der Welt beschäftigt, stößt man früher oder später auf diese Big Bang Theorie. Also auf die Theorie, die da besagt, das Universum hatte einen Anfang. Also das Universum, das wir sehen, erleben, in dem wir uns befinden, gab es nicht schon immer. Das hatte mal einen Anfang. Wenn man das hier liest, zwischen diesen beiden Buchdeckeln, überrascht uns das nicht. Weil wir wissen, Genesis 1, wer hat's gemacht? Gott hat's gemacht. Wenn wir aber in die Lehrbücher reinschauen, dann ist dieser Teil leer. Weiß ich nicht, wer das war. Wenn du dich fragst, wie du hierher gekommen bist, wenn man sich mit Dingen wie Evolution und Entwicklung und diesen Dingen beschäftigt, dann haben die Wissenschaftler durchaus verstanden, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt und Abhängigkeiten. Man kann Stammbäume aufzeichnen. Aber es wird abgelehnt, dass etwas anderes diese Entwicklung gesteuert hat als Zufall. So wie es unerklärt bleibt, wie dieses Universum begonnen hat, bleiben viele andere Fragen ungeklärt, wo wir sicher Gott platzieren können. Wenn wir an die körperlichen Dinge denken, wie viel Ablenkung ist uns heute bereitgestellt? Auf wie viele Wege können wir uns begeben, die uns wegführen von Gott? Das Geistige. Meine Frau und ich, wenn wir mal, also eine der Sachen sozusagen, die Höhepunkte meiner Woche sind, wenn ich es mal so sagen darf, dann setzen wir uns beide hin und gucken uns irgendeine Serie an. Und wir stellen immer wieder fest, dass das Angebot an diesen Dingen so grenzenlos ist, dass der Versuch, alles zu gucken, alles zu sehen, überall mitreden zu können, völlig aussichtslos. Da müsste ich wahrscheinlich das Schlafen einstellen und aufhören zu arbeiten, um das alles zu sehen. Und so lässt sich das auf jeden Bereich unseres Lebens anwenden. In allen Bereichen sind uns Dinge geboten, die in gewissen Maßen genau richtig sind. Da sind die gut für uns. Ich argumentiere ja nicht, dass keiner mehr Nachrichten gucken soll. Ich sage ja nicht, dass wir alle fasten sollten von jetzt bis zum Ende. Das ist ja nicht, was ich sage. Aber die Frage, und jetzt wird's unangenehm. Schauen wir doch mal in unser Herz hinein. Vielleicht, bevor ich dazu komme, ein Bild. Ein Bild ist ja immer gut. Wir hatten mal einen Hund, einen goldenen Retriever. recht kräftige Tiere. Die haben so 30 Kilo. Und es gibt eine Phase in deren Leben, die haben wir Menschen auch, da sind die irgendwie schon fast ausgewachsen, aber hier oben noch ziemlich verspielt. Und es war die Phase, da haben meine Frau, meine Schwiegermama, den Hund ungern in Leine genommen. Der Hund war einfach, der hat irgendwas gesehen in der Ferne und dann konntest du eigentlich nur noch zusehen, dass du dich nicht langlegst, aber nicht den Hund noch aufhalten, also jedenfalls nicht meine Frau. Und das sah dann immer ungefähr so aus. Wie sieht unser Herz aus? Hat unser Herz, ähnlich wie dieser Hund, etwas gesehen in der Ferne, das da Gott heißt? Und zieht uns dorthin, genauso wie uns dieser Hund dorthin gezogen hat? Ich weiß, das Hund, das Bild, ich hätte auch ein Foto mitbringen können, das war ein sehr süßer Hund. Das ist erstmal süß, das Bild, aber ich meine das ganz ernsthaft. Wenn wir die Entscheidung haben oder mit der Entscheidung konfrontiert werden, unter der Woche uns unsere geistigen, unsere zeitlichen, unsere körperlichen Ressourcen darauf zu verwenden, Gott zu suchen oder uns in irgendeiner Form ablenken zu lassen. Was machen wir? Was ist es, das wir tun? Ich will gestehen, dass mir das auch nicht immer gelingt. Das ist vielleicht sowieso immer gut in Erinnerung zu bringen. Hier vorne steht nicht einer, der es besser weiß, sondern ich predige mir auch selbst. Denn auch ich stelle fest, dass ich häufiger mal mich in die Hängematte fallen lasse, anstatt Gott zu suchen. Der Verführung sind da viele. Das Textwort ist nicht ganz einfach, deswegen, ich hoffe, dass ihr bei mir bleibt. Es hat vor allen Dingen, das war vielleicht für den einen oder anderen schon wieder anstrengend oder unangenehm, so erinnert zu werden, in sein Herz zu schauen. Ich habe eingangs die Frage gestellt, warum passieren schlechte Dinge guten Menschen? Bisher habe ich keine Antwort gegeben. Salomon übrigens auch nicht. Salomon hat also argumentiert in dem ganzen Abschnitt 15 bis 29, wann immer uns das Leben sprachlos zurücklässt, wir also perplex sind, dass wir also, so wenn manchmal, meine Frau und ich sagen mal, wenn so Dinge wie in Zeitlupe passieren und wir können aber nichts tun und wir völlig sprachlos sind hinterher, dass wir sagen, was war denn das? Wenn wir von Urteilen lesen, die wir manchmal jetzt in der Presse so wahrnehmen, wo wir sagen, das hat doch gar keine Verhältnismäßigkeit. Da werden Leute gekündigt, weil sie ein Glas Wasser getrunken haben aus der falschen Flasche. Wann immer wir uns in so einer Situation wiederfinden, sagt Salomon, Weisheit ist nicht, die Antworten auf diese Dinge zu haben. Weisheit ist es, den zu suchen, der die ganzen Antworten auf diese Fragen hat. Und das ist Gott. Deswegen sagt Salomon, ist das Weisheit für ihn, dass wir den suchen, der uns all diese Dinge erklären und einordnen kann. Wenn wir nach vorne blicken und es uns immer nicht gelingt, durch die Schatten der Zukunft einen klaren Weg zu erkennen, und wer kann das schon? Also ich habe Pläne für heute Nachmittag. Mal gucken, ob die sich umsetzen lassen. Wenn ihr euch also dabei erwischt, dass dieses Brummeln, dieses Grummeln wieder losgeht, weil ihr nach vorne guckt und es euch einfach sauer macht, dass ihr nicht genauer abschätzen könnt, wie denn wohl was werden wird, dem empfehle ich einen Blick zurück aufs Kreuz. Darin ist alles gebündelt, was uns durch diese Zeiten bringen sollte. Da ist der Vater, der seinen Sohn gegeben hat für uns alle. Da ist der Sohn, der den Weg genommen hat für uns alle. Uns ist das schon so vertraut, dass uns die Absurdität dieses Kreuzestodes gar nicht mehr so greifbar ist. Aber dieser absolute Tiefpunkt menschlichen Tuns, diesen Menschen ohne Sünde ans Kreuz zu schlagen, den hat Gott benutzt, um Gnade für uns alle zu erkaufen. Wenn wir uns also fragen, wie soll's wohl werden, übermorgen, nächste Woche, in 2 Jahren, dann sollten wir daran denken, dass die dunklen Zeiten, die wir gerade erleben, von Gott durchaus benutzt werden können, um etwas Gutes, etwas Positives zu erschaffen. Aber trotzdem, nochmal zurück zu der Frage, die ist wichtig. Warum passieren schlechte Dinge guten Menschen? Die Frage ist so naheliegend, das hatte ich eingangs schon gesagt, dass wir über sie selber gar nicht mehr nachdenken. Ich habe dazu eine Antwort gefunden, über die muss man im Moment nachdenken. Warum passieren also schlechte Dinge guten Menschen? Der Theologe R.C. Sproul sagt dazu, das ist nur ein einziges Mal passiert. Und er hat sich freiwillig gemeldet. Warum passieren schlechte Dinge guten Menschen? Das ist nur ein einziges Mal passiert. Und der hat sich freiwillig gemeldet. Ich kann jetzt nicht in eure Herzen gucken, aber vielleicht der ein oder andere empört sich vielleicht gerade. Willst du etwa behaupten, es gäbe keine guten Menschen? An mich gerichtet. Ich könnte es mir einfach mal sagen, hat der gesagt. Aber es ist auch meine Überzeugung. Salomon hat diesen Einspruch quasi kommen hören. Und er sagt, nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht. Was will er damit sagen? Hör dir nicht an, was andere über dich erzählen. Hat nicht jeder von uns schon mal im Leben, selbst, ich gucke meine Kinder an, selbst ihr, Isabel, habt ihr nicht schon Dinge gehört, die über euch gesagt worden sind, die hier reingetroffen haben, weil sie nicht Wahrheit waren oder weil sie einfach gemein waren? Und jetzt sagt Salomon etwas, das schmeckt mir jedenfalls nicht. Denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Was sagt er? Du bist kein Stück besser. Alle, wie wir hier sitzen, sind mit höchster Wahrscheinlichkeit einer sündigen Zunge anheimgefallen. Wir haben Dinge über andere gesagt, die nicht richtig waren, die nicht gut waren, die nicht friedensstiftend waren, die nicht verbindend waren, sondern die getrennt haben. Vielleicht einfach nur, weil wir Teil der Unterhaltung bleiben wollten, was auch immer die Gründe sind. Paulus schreibt es in seinem Brief an die Römer und er sagt, nicht einer ist gerecht, nicht einer sucht Gott von sich aus. Für die meisten Menschen, die vielleicht von der frohen Botschaft das erste Mal hören, ist das der allergrößte Stolperstein. Dass wir alle gefallene Menschen sind, dass wir alle Sünder sind. Und dass deswegen die Frage, warum passieren schlechte Dinge guten Menschen, schlicht und ergreifend falsch gestellt ist. Ich will nicht sagen, dass ein jeder die maximale Strafe verdient hat. Aber es ist einfach auch nicht so, dass uns Dinge passieren und wir uns hätten nichts zu Schulden kommen lassen. Mir ist klar, dass das nicht einfach zu nehmen ist. Und auch ich habe das nicht, habe die Gedanken nicht gelesen, dachte so, ja, macht Sinn, macht Sinn. Im Gegenteil. Wir ringen damit. Wir wollen es eigentlich nicht wahrhaben. Und warum nicht? So wie ich es ganz am Anfang sagte, weil in unserem Herzen wir eher nach Vergeltung leben. Im Sinne von, ich tue Gutes, mir steht Gutes zu. Und wir tun auch alle Gutes, oder nicht? Ja, das stimmt. Ich sehe ganz viele Menschen, die sich auf den Weg machen, jeden Sonntag hierher. Ich sehe andere Menschen, die sich in den Dienst stellen, meistens ungefragt, die also gar nicht, und dann auch noch leise, das ist ja besonders unfassbar, Leute, die also helfen und es noch nicht mal an die große Glocke hängen. Aber wir sind eben auch diese anderen Menschen, von denen Salomon spricht. Und ob es nun die Übertretung der sündigen Zunge, habe ich es genannt, also das hinterm Rücken sprechen war. Salomon sagt hier auch an anderer Stelle, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Und das ist der Punkt, den Salomon machen möchte. Er sagt nicht, dass wir alle schlecht sind, aber er sagt eben auch, all das Gute, das wir tun, wird immer auch begleitet von Schlechten, von Übertretung. Und deswegen ist die Frage falsch, weil sie uns nur unzufrieden machen kann. Weil darauf gibt es keine Antwort. Die Dinge, die wir erleben in unserem Leben, dienen einem Zweck. Wenn wir zurückblicken aufs Kreuz, dann offenbart sich ein souveräner Gott. Ein Gott, der nicht das Beste aus dem macht, was ihm gerade zufällig in die Hand fällt, sondern offenbart sich ein Gott, der vor Anbeginn der Zeit einen Ablauf festgelegt hat, Geschehnisse geschrieben hat, bevor sie passiert sind. Der, so sagt es der Psalmdichter, dass das Ende vom Anfang her? Nee, das ist der Anfang vom Ende her. Genau, ich verwechsel die beiden immer wieder. Also, den Anfang vom Ende her verkündet. Und deswegen, sagt Salomon, ist es Weisheit, diesen Gott zu suchen. Weil nur in diesem Gott können wir begreifen. Wir kriegen nicht immer Antworten darauf, warum das so ist. Ich würde denen, die ihre Partner verloren haben durch Krankheit, durch was auch immer, ich würde euch gerne sagen, warum es so ist. Warum euer Herz so schwer ist, warum euch es so schwer fällt, loszulassen, warum ihr vielleicht manche Fröhlichkeit nicht mehr empfinden könnt. Jedenfalls im Moment noch nicht. Die geschlagen sind am Körper, ich würde euch gerne beantworten, warum euch manche Krankheit ereilt. Ich kann es schlicht und ergreifend nicht. Aber ich kenne jemanden, der es kann und der es wird. Und den sollten wir suchen in diesem Leben. Und das, so sagt Salomon, das ist Weisheit. Amen. Amen.